Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Folge 34, heute zum Thema Demenz. Und damit herzlich willkommen beim Podcast ÖAZ im Ohr. Unsere heutige Interviewgästin beschäftigt sich nicht nur beruflich und theoretisch mit Demenz, sondern musste sich auch privat intensiv damit auseinandersetzen. Sie ist selbstständige klinische Psychologin in Innsbruck, konzentriert sich in ihrer Arbeit unter anderem auf die psychologischen Auswirkungen des digitalen Wandels, vor allem im Hinblick auf psychologische Erkrankungen, und befasst sich mit Strategien im persönlichen und gesellschaftlichen Umgang mit Demenzerkrankungen. Dieses Thema liegt ihr persönlich sehr am Herzen, nicht zuletzt aufgrund der 2019 veröffentlichten Demenzdiagnose ihres Vaters, des ehemaligen Fußballnationaltrainers Didi Constantini. All ihre Erfahrungen und ihr Wissen gibt die Expertin auch in Büchern weiter. Nun erscheint gerade ihr drittes Buch mit dem Titel Angehörige leben länger, ein Mutmacher für die Demenzbegleitung. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge, Johanna Constantini.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Wir sprechen über Demenz. Frau Constantini, Sie sind klinische Psychologin, Buchautorin und Angehörige. Wann wurde Ihnen klar, dass Demenz für Sie nicht nur ein persönliches Thema ist, sondern vor allem auch ein berufliches?
Also das wurde schon eher im Verlauf in der Begleitung meines Papas klar, zumindest klarer. Ich habe ja die Erkrankungen Demenz, also alle möglichen Demenzformen schon in meiner Ausbildung, schon lange vor der Erkrankung meines Papas kennengelernt und auch damit gearbeitet, aber dass es mehr Thema sein wird in meiner persönlichen Arbeit, wurde dann eben durch diese Begleitung verstärkt.
Hat die Erkrankung Ihres Vaters Ihre berufliche Arbeit als Psychologin verändert und wenn ja, inwieweit?
Ja, auf jeden Fall, eben gerade in Bezug auf das Thema Demenz, den Blick auf Betroffene, auch auf den Blick auf Angehörige. Es hat auf jeden Fall meine Arbeit auch dahingehend verändert, als dass ich einfach angefangen habe, Bücher darüber zu schreiben, auch diesen persönlichen Weg zu beleuchten, Einblicke zu geben. Und da versuche ich bis heute eben einerseits diese ganz individuellen Erfahrungen kundzutun, aber auch in meiner Rolle als Psychologin beiseite zu stehen und zu begleiten.
Didi Constantini war sehr öffentliche Person. Wie verändert eine Demenzerkrankung die Dynamik in der Familie, die ohnehin schon im öffentlichen Blick steht?
Ich glaube, auf vielfache Sicht, ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen, weil Familien so unterschiedlich funktionieren und es gibt so unterschiedliche Dynamiken in Familienstrukturen, dass es jedenfalls in den allermeisten Fällen zu einer früheren Rollenumkehr kommt, als es natürlicherweise passieren würde, ist ein Thema. In Bezug auf die Bekanntheit ist es natürlich auch individuell zu betrachten. In unserem Fall war es schon so, dass ich glaube, die Demenzdiagnose meines Papas hat klar dazu geführt, dass Menschen mehr hingesehen haben. Also in seiner Zeit seiner aktiven Karriere haben sie auf ihn geblickt, weil er in irgendeiner Trainerfunktion war. Und dann richteten sich die Blicke auf ihn, weil er eben erkrankt war. Aber ich habe die Öffentlichkeit immer als sehr wohlwollend empfunden und sehr aufnehmend und akzeptierend, was ihn angeht.
In der öffentlichen Wahrnehmung wird Demenz oft als vergessen reduziert. Was sind aus psychologischer Sicht die am meisten unterschätzten Aspekte dieser Erkrankung?
Ich denke, was sehr, sehr unterschätzt wird, ist die Unsichtbarkeit der Erkrankung. Also diese lange Zeit, in der Menschen meist krank sind und es das Umfeld nicht wirklich bemerkt, weil Menschen, die betroffen sind, auch sehr lange fähig sind, Symptome zu überschatten, also irgendwo auch sich Strategien zurechtlegen, um Symptome nicht zeigen zu müssen, also dass vielleicht eine Orientierungslosigkeit da ist, dass Menschen schneller vergessen als andere, dass sie einen Namen auch nicht einfallen oder dass sie die sogenannten Wortfindungsstörungen haben. Und dadurch ist es für Angehörige, vor allem in diesen ersten Phasen, oft wirklich sehr belastend. Natürlich auch für Betroffene, weil sie auch mit der Scham kämpfen, hier mehr zeigen zu dürfen, was sie wirklich betrifft. Und ich denke, das ist schon ein großer Faktor, der diese Krankheit sehr herausfordernd macht.
Ja, viele Angehörige, die berichten sehr oft auch von dem Gefühl, schrittweise einen Menschen zu verlieren. Wie erklären Sie den Prozess aus klinisch-psychologischer Perspektive und was kann man in solchen Situationen wirklich machen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, auf dem Weg, den Menschen zu verlieren. Ich würde sagen, auf jeden Fall ist dieser Weg geprägt von sehr vielen Veränderungen, wenn man so will, von Normabweichungen, auch von Chancen im Hinblick darauf, dass Emotionen häufig wichtiger werden. Also einfach sich hier auf dieser Gefühlsebene neu zu begegnen und dass dieses Kognitive, das Verstehende einfach nachhaltig nachlässt. Wie ein Verlauf ist, ist höchst individuell. Also das muss auch gesagt sein. Es gibt so diesen guten Spruch, finde ich, kennst du einen Menschen mit Demenz, kennst du einen Menschen mit Demenz? Und in ganz vielen Fällen ist der Verlauf der Demenz sehr angelehnt an die Person selbst, die davon betroffen ist. Also was mochte die Person noch nie, das wird sie auch mit einer Demenzerkrankung nicht mögen lernen. Und was liebte sie schon immer und wo sind Leidenschaften begraben, das ist wichtig, solange es nur irgendwie geht, zu erhalten.
Das war sehr interessant, vor allem auch diese emotionale Bindung, die haben Sie auch schon mal in einem anderen Interview erwähnt, dass einfach trotz der Demenzerkrankung, vor allem später hinaus, ihr Vater sie immer noch erkannt hat, auf emotionale Weise. Das wahrscheinlich gibt da ein bisschen Hoffnung und Mut.
Ich glaube, man muss sich damit anfreunden, dass man dann im Verlauf einer Demenz von den Menschen nicht mehr ganz klar gesagt bekommt, was vielleicht innerlich Sache ist. Aber wenn man es schafft, sich auf diese Gefühlsebene einzulassen, dann kann man Verbindung sehr, sehr lange ausmachen und sehr, sehr lange spüren.
Jetzt leben wir in einer sehr hochdigitalisierten Welt mit Online-Banking, Apps, QR-Codes. Was bedeutet diese Entwicklung für Menschen mit Demenz?
Ja, die bedeutet ganz klar, dass wir einfach Personengruppen ausschließen, wenn es keine alternativen Möglichkeiten gibt. Weil wenn man den Prozess dieses Verlernens kennt, der sich bei Demenz einstellt, dann weiß man, dass das relativ rasch nicht mehr funktionieren wird und nicht funktionieren kann. Und da müssen meiner Meinung nach bei aller Digitalisierung die Systeme einfach besser werden, wenn man sie schon zur Anwendung bringt, um eben auch Menschen mit Demenz oder anderen Krankheiten hier nicht auszuschließen.
Sie beschäftigen sich auch mit den psychischen Auswirkungen des digitalen Wandels. Kann Digitalisierung bei Demenz auch etwas Positives vielleicht bewirken oder überwiegen hier vielleicht die Risiken?
Was überwiegt, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Das wird sich eher jetzt zeigen, in welche Richtung die Entwicklungen gehen. Ich würde jetzt vermuten, dass momentan die Risiken überwiegen. Aber ja, es gibt auch natürlich sehr chancenreiche Entwicklungen für das Leben zu Hause, um dieses möglichst lange zu erhalten, um Sicherheitssysteme einführen zu können zu Hause, aber auch um psychologisch zu stärken im Sinne von beispielsweise Online-Selbsthilfe, also wirklich, wo Menschen, die betroffen sind und auch Angehörige, die häufig das Haus nicht mehr verlassen können oder nur um wenige Termine wahrzunehmen, vernetzt werden können, eben mit anderen, denen es ähnlich oder gleich geht. Und da sehen wir ganz, ganz positive Erfahrungen hinsichtlich einfach der psychischen Gesundheit auch.
Das ist sehr interessant, weil selbst wenn gesunde Menschen oder wir manchmal an Passwörtern scheitern oder Updates oder Zwei-Faktor-Authentifizierung verzweifeln, wie viel Überforderung muten wir dann eigentlich Menschen mit Demenz zu?
Ja, genau. Und bei Menschen mit Demenz, da muss man schon sagen, das ist einfach so eine noch schambesetzte Krankheit, dass es selten der Fall ist, dass Menschen dann mehrere Versuche unternehmen, wenn sie merken, es geht etwas nicht. Also da braucht schon viel Bestärkung und viel Begleitung, dass eben, wenn ein System dann hakt oder etwas nicht geht, dass dann die Wiederholung stattfindet, weil eben die betroffenen Menschen sehr schnell dann das Gefühl auch bekommen und auch schon kennen. Sie stoßen davor ein Hindernis und dann versuchen sie das zu umgehen, was ja irgendwo auch sehr verständlich ist.
Als Angehörige, da stehen viele immer zwischen Fürsorge, Hilflosigkeit und schlechtem Gewissen. Welche emotionalen Belastungen begegnen Ihnen in der Praxis und aus eigener Erfahrung am häufigsten? Und wie geht man damit um?
Also vor allem dieses Nichtsehen des Umfelds ist ein wirklich häufig genannter Belastungsfaktor, der mir berichtet wird. Mehr von Angehörigen, auch von Angehörigenseite das Nicht-Annehmen bei Betroffenen, auch das Nicht-Annehmen wollen von Hilfe. Zum Teil auch die nicht verfügbare Hilfe, vor allem in den frühen Stadien, wo man schon oft noch sagen kann, die Menschen gehen einem relativ geregelten Alltag nach, sind aber doch zunehmend auf Hilfe angewiesen, wollen diese aber nicht annehmen, weil es entweder eben nichts gibt oder sie auch nicht irgendwo hineinpassen in diese Zielgruppen. Die Rollenumkehr in den Familien, also sprich Elternteil ist betroffen oder auch Großeltern sind betroffen oder Geschwister sind betroffen und brauchen plötzlich mehr Hilfe als jemals zuvor oder kehren die Rolle um derjenigen, die eigentlich immer alles gestemmt haben und dann plötzlich gar nichts mehr stemmen und tun, in alle verschiedenen Richtungen eben, je nachdem wie die Rollen aufgestellt sind, das vielerlei Herausforderungen ganz individueller Art, auch innerfamiliär die Akzeptanz der Erkrankung ganz häufig. Also manche Familienmitglieder sehen das sehr klar, dass es etwas gibt, das zu behandeln ist und zu begleiten ist. Und manche sagen, das ist die Normalität und da gibt es keinen pathologischen Aspekt, sage ich jetzt einmal. Also auch das, wie damit umzugehen ist, ich glaube, der wichtige erste Schritt ist immer mal die Karten auf den Tisch zu legen, die Ist-Situation mal zu beleuchten. Wie sieht es in unserer Familie aus und was ist unser Weg? Weil bei aller Theorie und allen Lehrbüchern, die es gibt, ist dieses ganz individuelle Vorgehen immer noch das Allerwichtigste. Und wofür ich immer plädiere, ist, so gut es geht, einfach gerade in diesen Anfangsphasen ein Netzwerk aufzubauen. Familienmitglieder zu informieren, den Kreis des Vertrauens zu erweitern. Man muss ja nicht gleich in eine psychologische Praxis gehen, wenn man diese Krankheit auch noch nicht vollends annehmen möchte und kann. Das ist total verständlich, aber zumindest dann im näheren Umfeld für Unterstützung zu sorgen.
Und ich nehme auch an, für Sie war das ein bisschen anders als für Ihre Mutter, die ja da die Ehefrau war.
Ja, natürlich. Das war für mich und ist anders als für meine Mutter. Das war und ist anders als für mich, als für meine Schwester. Es ist anzunehmen, dass es unterschiedlich ist in Familien. Es ist immer anders, je nachdem, in welchem Verhältnis ich zu der Person stehe, die betroffen ist und wie die Dynamik in der Familie ist. Und da gibt es keine Blaupause. Also da gibt es immer nur dieses individuelle Vorgehen. Und im besten Fall kommen alle auf einen Tisch zusammen, aber im Normalfall passiert das auch nicht.
Gibt es einen Satz oder einen Gedanken, den Sie bei Angehörigen besonders oft hören und den Sie vielleicht aus fachlicher Sicht gerne korrigieren würden?
Ja, es gibt einen Satz, der sich nicht unbedingt in der ganz frühen Phase, aber meistens so im mittleren Stadium der Erkrankung einstellt und der geht sinngemäß immer in Richtung, dass Angehörige die betroffenen Menschen keinesfalls abschieben möchten oder ihnen etwas zumuten möchten, was diese nicht vollends gut heißen würden. Und das ist eine große Herausforderung in der Begleitung eines Menschen, der Demenz erkrankt ist, weil wir oft nur vermuten können, ob etwas gut empfunden wird oder weniger gut. Und da muss ich sagen, also gerade bei professioneller Hilfe, die man wirklich in Anspruch nehmen sollte, muss man, denke ich, davon ausgehen, dass Widerstände entstehen und dass die wenigsten Menschen, die betroffen sind, jede Hilfsleistung von Anfang an zu 100% annehmen möchten. Meiner Erfahrung nach ist es schon so, dass sehr vieles sich dann positiv herausstellt, als es im Vorhinein angenommen wird, auch bei Betroffenen, weil eben einfach häufig diese gedankliche Überforderung entsteht im Sinne von, wer kommt dann, wer begleitet mich, wo gehe ich hin, also in puncto Tagespflege oder auch mobile Unterstützung, weil die Menschen sich natürlich auch überfordert fühlen. Aber ich glaube, als Angehörige müssen wir auch annehmen lernen, dass wir selbst uns in ganz vielen Situationen unwohl fühlen und wir können auch ein gewisses Maß an Unwohlsein oder Lernprozess betroffenen Menschen zumuten.
Apothekerinnen, die sind sehr oft niederschwellige Ansprechpartner, manchmal noch vor den Ärztinnen. Welche frühen Warnsignale für Demenz können im Apothekenalltag auffallen?
Eine Desorientierung, ein sich vorerst auch einmal nicht angesprochen fühlen der Betroffenen, Schwierigkeiten, die Worte zu finden, etwas zum Ausdruck zu bringen, aber irgendwo auch diese Anzeichen, dass etwas zum Ausdruck gebracht werden möchte, oft eine etwas wirre Gesprächsführung, sage ich jetzt einmal dazu, sprunghaft in Bezug auf die Körpersprache ebenso, also auch da eine gewisse Unsicherheit, die Menschen zeigen anhand ihrer Körperhaltung und genau das so etwas verloren wirken, womöglich auch.
Wenn man das alles jetzt als Apothekerin schon ein bisschen mitbekommt, wie können Apothekerinnen sensibel reagieren, wenn sie sehen, dass Kundinnen Schwierigkeiten mit Medikation, der Dosierung oder überhaupt dem Verständnis haben?
Ja, das ist natürlich, wenn Kundinnen und Kunden ganz alleine auftreten, immer empfehlenswert, auf jeden Fall auch etwas mitzugeben, wo man Dosierung, Anwendung, Auswirkung irgendwo auch in schriftlicher Form, in möglichst einfacher Sprache mitgeben kann, dass das im besten Fall dann auch in die Hände von Angehörigen kommt, die ja da meist unterstützen, gerade bei Medikamenteneinnahme, die ja häufig einfach auch oft vergessen wird. Und dass man im Dialog versucht, die Menschen aus diesem geschäftigen Tun ein wenig rauszunehmen, weil betroffene Menschen spüren, dass sie den Faden vielleicht verlieren, dass sie sich nicht so ausdrücken können, dass sie in dem Moment verstanden werden. Und wenn sie dann merken, dass hinter ihnen noch 4 Personen warten, dann wird das erfahrungsgemäß nicht besser. Also vielleicht eher jemanden dann zur Seite nehmen und diesen Schalter zu schließen, um zu verhindern, dass der Druck vielleicht von außen dann auch noch entsteht, dass sie sich beeilen müssten.
Hatten Sie selbst vielleicht Erfahrung mit Apotheken? Und wenn ja, was hat Ihnen persönlich im Kontakt mit Apotheken geholfen? Und was hätten Sie sich vielleicht manchmal anders gewünscht?
Also ich muss wirklich sagen, ich habe da durchwegs positive Erfahrungen gemacht, weil das Personal in Apotheken meiner Erfahrung nach sehr schnell und sehr empathisch reagiert hat, auch in Begleitung meines Papas, wenn wir gemeinsam in Apotheken gewesen sind. Und einfach durch das Vorwissen um die Erkrankung auch das nötige Gefühl an den Tag gelegt hat, da eine gute Stimmung zu erzeugen. Und das ist einfach im Austausch für Menschen mit Demenz das Um und Auf, dass eine gute Stimmung erzeugt wird und die Menschen das Gefühl haben, aufgehoben zu sein und sich so zum Ausdruck bringen zu können, wie es nur möglich ist für sie.
Gibt es auch vielleicht ein paar Verbesserungstipps, vor allem auch für Leute, die Demenz haben, in die Apotheke kommen, vielleicht nicht sofort erkannt werden als dement? Was können da Apothekerinnen besser machen?
Ich glaube, dass fortwährende Schulung etwas grundsätzlich ganz, ganz Wichtiges ist. Und dass man auch den Blick darauf schult, dass Demenz nicht nur Menschen betrifft, die hochaltrig sind, was schon häufig auch auf diversen Broschüren und Informationsblättern zum Ausdruck kommt, wenn Personen abgebildet werden, die sich bereits hochaltrig und in Pflege befinden und nicht eben diejenigen, die vielleicht gerade noch im Berufsleben stehen. Und die betrifft diese Krankheit einfach auch. Und dass auch Apothekenpersonal daraufhin geschult wird, dass eben auch diese Zielgruppe nicht außer Acht gelassen werden darf.
So wie auch Ihr Vater, der sehr fit auch noch war.
Ja, natürlich. Mein Vater war körperlich sehr fit und sehr lange fit. Und wenn man ihn eben so gesehen hat und es nicht gewusst hat, dann hat man auch sehr, sehr lange nicht an eine Demenz gedacht.
Sie schreiben und sprechen sehr viel über die Haltung im Umgang mit Demenz. Also was ist aus Ihrer Sicht der größte Fehler und zugleich vielleicht auch die größte Chance im gesellschaftlichen Umgang mit Betroffenen?
Ja, ich glaube, der größte Fehler, wenn man so will, ist es einfach zu versuchen, zu übergehen. Andererseits ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man versucht, diese Menschlichkeit zu erhalten und auch möglichst normal mit Menschen mit Demenz umzugehen und im besten Fall auch fragt, welchen Umgang sie sich denn wünschen würden. Und auch wenn sie das immer nur in der Gegenwart beantworten können, weil sie sich vielleicht auch nicht daran erinnern würden, dass man sie gefragt hat, dann diese gegenwartsbezogene Aussage auch für sich anzunehmen, bevor man eben das nicht fragt und dann übergeht oder dann gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und das ist, glaube ich, auch die Chance in der Gesellschaft, diesem Krankheitsbild Demenz mit einer möglichst hohen Normalität zu begegnen, weil es betrifft uns als Gesellschaft, es betrifft uns immer mehr und wir werden einfach einen Umgang damit finden müssen. Und die Konsequenz eines normalen Miteinanders ist auch die, dass Menschen weiterhin am alltäglichen Leben teilnehmen. Denn wenn sie das nicht tun, begeben sie sich in eine Isolation, sie bringen Angehörige in die Isolation und da wissen wir, da sind die Begleiterkrankungen umso größer.
Jetzt gerade ist Ihr drittes Buch erschienen, Angehörige leben länger. Es ist ein Mutmacher für die Demenzbegleitung. Worum geht's? Was ist Ihnen da wichtig und ja, was möchten Sie uns mitteilen?
Ja, dieses Buch ist tatsächlich so aus den beiden Vorgängerbüchern gewachsen, würde ich sagen. Mir wurde erst klar, wie wichtig die Angehörigenseite ist, als ich selbst zu dieser gehörte. Und wie wichtig es auch ist, andere Angehörige darin zu bestärken, sich Freiräume zu schaffen, sich Gedanken anzueignen, die ihnen helfen. Ich will gar nicht sagen, sich Zeit zu nehmen, weil Zeit nehmen ist häufig etwas, was vorgegeben wird oder empfohlen wird. Und jeder, der weiß, wie es ist, angehörig zu sein, der weiß auch, wie schwierig es ist, sich Zeit zu nehmen. Aber ich glaube, so Gedanken helfen häufig oder auch Mutmachsätze, wie ich sie in meinem Buch dann beschreibe, für sich ein neues Bild zu kreieren, mit der Krankheit umzugehen.
Jetzt sind eigentlich im Dreijahresrhythmus Bücher erschienen. Dürfen wir in 3 Jahren mit dem nächsten Buch rechnen?
Möglicherweise, aber ich glaube zu anderen Themen.
Ja, ganz was Neues, nicht
ja,
mehr
Demenz. Ich glaube, das geht dann eher in eine andere Richtung, genau.
Ja. Einen Menschen mit Demenz zu unterstützen, ist laut Ihnen eine übermenschliche Aufgabe. Oft erwähnen Sie auch, dass man in vieles hineinwächst, was man sich vielleicht davor gar nicht vorstellen hat können. Und dass es so viel leichter wäre, wenn sich Menschen öffnen würden, mehr austauschen würden mit Leuten, denen es ähnlich geht. Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich mit dem Wissen von heute denn gerne raten zu Beginn dieser Erkrankung?
Ja, über diese Frage habe ich auch nachgedacht und das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil ich das Gefühl habe, wir als Familie waren uns da glücklicherweise sehr rasch einig in vielen Dingen, in manchen auch nicht. Und ich selbst habe versucht, meinen Papa da auch mit der beginnenden Demenz so gut wie möglich zu begleiten. Ich würde einen Schritt vorgehen, zu sagen, bei meinem Papa im Speziellen ist die Demenzerkrankung aus einer Depression entstanden. Oder entstanden ist zu viel gesagt, aber die Depression war da und dann begann die Demenz. Und ich würde womöglich versuchen, bei der Depression noch intensiver an seiner Seite zu sein und für raschere Hilfe zu sorgen oder das mehr im Blick haben, dass diese Depression im Alter einfach auch ein großer Risikofaktor ist für die Entwicklung einer demenziellen Erkrankung.
Was hat diese Depression ausgelöst?
Mit der größten Wahrscheinlichkeit der Austritt aus der Karriere. Aber das sieht man sehr oft und das ist natürlich auch, wie bei allen anderen psychischen Erkrankungen, immer auch die Aufgabe der Betroffenen selbst, dann diese Einsicht zu bekommen und sich helfen zu lassen. Und jeder, der sich in Familien befindet, wo so etwas vorkommt, der weiß, wie schwierig das ist, als Angehörige da ja, Hilfestellung anzubieten und aber auch nicht zu überfordern. Also das ist schon ein großer Balanceakt, würde ich sagen.
Zum Abschluss, Sie drängten auch ein bisschen auf mehr Demenzfreundlichkeit, um Demenzkranke eben nicht ins Abseits zu stellen. Ihr Vater hat es schön ausgedrückt mit, damit auch andere weiter rausgehen. Ihr Vater war sehr viel draußen, er war noch bei Stammtische, hat viele Freunde getroffen. Wenn Sie Apothekerinnen eine Botschaft oder die allerwichtigste Erkenntnis aus all Ihren Erfahrungen mitgeben könnten, welche wäre das?
Menschen auf ihrem Weg zu bestärken. Und wenn es so etwas Banales ist, dass die Person sich wohl überwinden musste, in die Apotheke zu kommen, um neue Medikamente abzuholen oder eine Frage zu stellen. Also da immer sehr wohlwollend und bestärkend zu reagieren, weil das bleibt, was wünschenswert wäre, dass sie eben rausgehen und dass sie am Leben weiterhin teilnehmen.
Frau Constantini, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute, für die ganzen Infos und für Ihren Weg und hoffentlich für das vierte Buch. Alles, alles Gute.
Ja, danke schön für die Einladung.
Das war Podcast Folge 34 mit der klinischen Psychologin Johanna Constantini. Das Gespräch führte ÖAZ-Redakteurin und Podcasterin Silvana Strieder. Am Montag erscheint die nächste ÖAZ-Ausgabe mit dem Themenschwerpunkt Gedächtnis und Demenz, passend zur heutigen Podcast-Folge. Darin beschäftigt sich Herr Magister Christopher Wachsenecker mit medikamentösen Ansätzen bei Demenz und in der Pipeline befindlichen Wirkstoffen. Im zweiten Themenschwerpunkt dieser Ausgabe befasst sich Magister Magdalena Moralter mit dem Fieber und gibt Tipps für den richtigen Umgang mit erhöhter Temperatur, dem Einsatz von Fiebersenkern und alternativen Methoden.
Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe auch eine ÖAZ Tara. Darin nimmt Magister Larissa Grünwald Allergietests unter die Lupe. Magister Wachsenegger befasst sich mit Selbstmedikation und deren Grenzen. Und in einem lesenswerten Beitrag von Magister Sonja Sofeit erfahren Sie mehr über Allergien durch Kosmetika. Das ist aber noch lange nicht alles. Diese Beiträge und viele mehr finden Sie im Laufe der Woche auch auf oeaz.at. Mit unserer Text-to-Speech-Funktion können Sie einige davon auch bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Vielen Dank, dass Sie bei Folge 34 von ÖAZ im Ohr reingehört haben. Bleiben Sie weiterhin neugierig, gut informiert und denken Sie daran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.